ARD.
Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Dienstag, der 3. Dezember. Wir zeichnen diese Folge um 12 Uhr auf.
Wir sind Kai Küstner aus Dakar und Carsten Schmiester aus Hamburg.
Das einzig Beständige ist die Lageänderung. Das ist ein Satz, den ich aus dem Mund von Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr ein ums andere Mal gehört habe, vor allen Dingen in Afghanistan oder auch in Mali. Und dieser Satz soll natürlich heißen, wir sollten immer mit Überraschung rechnen. Und Überraschung haben auch wir, Carsten, in den letzten Tagen einige erlebt. Da ist zum einen das plötzliche, das rasante Vorrücken der Gegner des russischen Schützlings Assad in Syrien, die Einnahme der bedeutenden Stadt Aleppo durch die Aufständischen, was auch noch ungeahnte Auswirkungen auf Russland haben könnte. Da haben wir den jetzt nicht aus völlig heiterem Himmel kommenden, aber doch rapiden Rubelverfall in Russland und die Verdüsterung auch anderer Wirtschaftsdaten in dem Land. Das wollen wir gleich in unserem Schwerpunkt etwas genauer durchleuchten und mit dem Wirtschaftswissenschaftler Janis Kluge von der Stiftung Wissenschaft und Politik auch die Fragen aller Fragen klären. Wie gut wirken eigentlich die westlichen Sanktionen? Wirken sie überhaupt? Und wie robust und durchhaltefähig ist die russische Kriegswirtschaft? Janis Kluge, das als kleiner Spoiler, glaubt, dass die am russischen Ökonomiehimmel heraufziehende Wolkenfront
für den Krieg erstmal aus meiner Sicht relativ geringe Auswirkungen haben wird und Russland da nicht kompromissbereiter machen wird.
In der Hinsicht also gedämpfte Hoffnung, aber versprochen nach dem Interview sind wir alle wieder ein Stückchen schlauer. Und dann hätten wir da noch, um an das Thema Überraschung wieder anzuknüpfen, Carsten, den Besuch des Bundeskanzlers in der Ukraine, den ersten seit 2,5 Jahren, den zweiten seit Beginn der russischen Vollinvasion. Begleiter von Olaf Scholz auf der Zugfahrt nach Kiew, diesmal statt der legendären Ledertasche ein silbernes Handgepäckköfferchen. Mitgebracht hatte der Kanzler außerdem die Ankündigung, dass Deutschland weitere Waffen im Wert von 650 Millionen Euro bis Jahresende liefern werde, darunter 2 Iris-T-Raketenabwehrsysteme, 10 Leopard 1A5 Kampfpanzer, weitere Schützen und Kampfpanzer sowie Raketen. Nur das alles, diese 650 Millionen, sollte man immer dazu sagen, waren ohnehin geplant. Da ist also jetzt nichts dabei, was nicht bereits abgemacht war. Was Olaf Scholz zugleich Kritik von der Union, aber auch vom Koalitionspartner, den Grünen zum Beispiel, einbrachte, bis hin zum Vorwurf, seine Reise sei gänzlich dem Wahlkampf geschuldet. Keine Haltungsänderung erkennbar übrigens bei Scholz in Sachen NATO-Beitritt der Ukraine oder Taurus. Offenbar war dieser Besuch, Stichwort Wahlkampf, wirklich extrem spontan, haben meine Kollegen im ARD-Hauptstadtstudio erfahren. Am Wochenende war er zusammengezimmert worden, auch weil wohl die Gefahr im Raum stand, dass sonst Olaf Scholz, wie schon damals vor mehr als 2,5 Jahren, Friedrich Merz, jetzt Unionskanzlerkandidat, zuvor gekommen wäre, der soll auch eine Einladung aus Kiew gehabt haben. Halten wir uns an das, was sonst noch wichtig war auf dieser Reise. Es gibt aus meiner Sicht auffällige Verschiebungen ja in der Debatte darüber, wie auch in Vorbereitung auf Donald Trump in den USA eine Friedenslösung in der Ukraine aussehen könnte. Da wird laut über vieles nachgedacht, was vor Monaten noch tabu erschien. Dazu gleich mehr von dir in der Lage, Carsten. Der Kanzler hat in Kiew zu diesem Thema erklärt, wir alle, vor allem aber die Ukrainerinnen und Ukrainer, wünschten sich nichts mehr als Frieden.
Und deswegen gilt unsere unverbrüchliche Unterstützung, unsere militärische Hilfe, der entschlossene Kampf gegen die russische Aggression sind die eine Seite der Medaille. Und die andere sind das Ausloten von Wegen, die zu einem fairen, gerechten und dauerhaften Frieden für die Ukraine führen können. Darüber haben wir beide, Volodymyr, heute eingehend gesprochen, wie ihr das aus einer Position der Stärke heraus erreichen könnt.
Position der Stärke, in der sich die Ukraine aber, das wissen wir, derzeit nicht befindet. Und damit sind wir bei dir, Carsten, und bei der aktuellen Lage.
Genau, Kai. Und diese Position der Nichtstärke zeigt sich unter anderem auch in der gesamten Ukraine leider jede Nacht wieder, nämlich in den Angriffen Russlands mit Kampfdrohnen, mit Marschflugkörpern, der die Ukraine schon etwas entgegenzusetzen hat mit der Flugabwehr, aber es reicht halt nicht. Es gab auch in der vergangenen Nacht, also jetzt auf diesen Dienstag, wieder Angriffe auch im Westen der Ukraine Ziele, man weiß es, überwiegend Institutionen und Einrichtungen der Energieversorgung. Aber es gibt eben immer auch zivile Opfer. In diesem Fall aus einer Stadt zumindest berichtet ein Toter, viele Verletzte. Dazu Sachschäden natürlich und wieder Stromausfälle. Es heißt, dass bis zum Morgen dieses Dienstags über der Ukraine 22 Drohnen abgefangen worden sind von 28. Es sind also 6 durchgekommen. Das sind aber immer nur so etwas lückenhafte Bilder, die sich auch von uns aus natürlich nicht wirklich überprüfen lassen. Was aber wohl zu sagen ist, und das sagen auch die Kollegen des Institutes for the Study of War, des amerikanischen Think Tanks, dass dieser russische Drohnenkrieg sich schon auch verändert hat seit dem Sommer, intensiver geworden ist. Russland hatte ja aus dem Iran schon Shahed-Drohnen importiert, die werden dort jetzt aber auch sozusagen in Lizenz selber hergestellt in Russland. Und Nacht auf Nacht würden 80 bis 100 davon eingesetzt, sagt das ISW. Das ist die schlechte Nachricht für die Ukraine. Es gibt eine zumindest etwas bessere, nämlich was die Abwehrfähigkeit russischer Drohnen angeht. Die ist eben nicht nur rein mechanisch mit Geschossen, zum Beispiel mit dem Gepard-Panzer aus Deutschland, sondern das funktioniert mittlerweile auch wohl ganz gut elektronisch. Die werden einfach gestört, dann kann man sie zur Landung bringen, zum Absturz bringen oder, auch das habe ich jetzt gelesen, man kann sie praktisch umlenken, zum Beispiel gegen Ziele in Belarus. Das sagt das ISW, dass die Zahl der so umgeleiteten russischen Kampfdrohnen gestiegen sei. Das dürfte die Russen ärgern und die Leute in Belarus in Angst versetzen. Ansonsten an der Front, Kai, das gewohnte Bild. Es gibt Meldungen über russische, aber auch vereinzelt ukrainische Geländegewinne. Nichts, wovon ich sagen würde, das ist in irgendeiner Weise entscheidend oder würde die Front deutlich verschieben. Es gibt aber eben nach wie vor auch offensichtlich viele Opfer. Hohe Verluste auf russischer Seite werden weiterhin berichtet. Auf ukrainischer Seite nehmen wir an, dass es da genauso gibt. Wir haben allerdings aus Kiew keine Zahlen dazu.
Das gewohnte Bild, sagst du, es sieht nicht gut aus für die Ukraine. Das wissen wir beide, das wissen eigentlich alle. Und nicht nur beim Scholz-Besuch in Kiew ging und geht es wahrscheinlich auch genau deshalb ja um das Thema Verhandlungen. Rücken die denn wirklich näher?
Man gewinnt den Eindruck, ja. Ich lese genau wie du natürlich sehr viel im Moment und man hört viel zu. Und auch mir fällt auf, dass die Tonalität sich etwas wandelt. Es wird auf der einen Seite immer noch natürlich über militärische Hilfe gesprochen und die auch so lange wie nötig zugesagt. Aber es kommt dann immer dieses Aber. Wir haben das ja gerade im O-Ton von Kanzler Scholz gehört, dass er sagt, die Sache hat zwei Seiten, die Medaille, und die andere Seite sei eben das Ausloten von Möglichkeiten, zu einem Frieden zu kommen. Ähnlich wird das offenbar auch in Brüssel gesehen, bei der EU-Kommission. Vor Scholz war nämlich Kaja Kallas in Kiew, die neue Außenbeauftragte der Union. Und die hat unter anderem sogar eine europäische Friedenstruppe ins Gespräch gebracht, mit dem Hintergedanken, dass bei einem möglichen Waffenstillstand in der Ukraine auch Soldaten aus EU-Mitgliedstaaten eingesetzt werden könnten, um diesen Frieden zu sichern. Kajas ist der Meinung, dass Soldaten in Frage kämen aus Ländern, die sich bereits positiv über so eine Truppenentsendung geäußert hätten. Da ist die Rede von Frankreich oder auch von den baltischen Staaten. Das muss sie besonders gut wissen. Sie ist ja ehemalige estnische Ministerpräsidentin und war nicht alleine in Kiew, sondern sie war auch mit dem neuen EU-Ratspräsidenten Antonio Costa da. Und Costa hat zum Beispiel der Ukraine gleichzeitig auch zügige Fortschritte im EU-Beitrittsprozess in Aussicht gestellt. Auch sowas macht die Ukraine natürlich härter. Weitere Finanzhilfen, darum geht es auch. Am Ende wurde gesagt, wir wollen die Ukraine deutlich unterstützen, wir wollen sie stärker machen. Und dazu hat sich auch Kaja Kallas geäußert.
Wir konzentrieren uns derzeit darauf, der Ukraine zu helfen, ihre Position auf dem Schlachtfeld zu stärken. Je stärker die Ukraine auf dem Schlachtfeld ist, desto stärker ist sie am Verhandlungstisch. Ich halte das für äußerst wichtig. Natürlich liegt es an Ihnen, in der Ukraine zu sagen, wann Sie bereit sind, sich an den Tisch zu setzen und zu verhandeln und unter welchen Bedingungen. Aber wir müssen dafür sorgen, dass Sie dann in der bestmöglichen Position sind.
Auch der frühere Generalsekretär der NATO, Jens Stoltenberg, hat sich eingeschaltet in diese Debatte. Der hat gesagt, dass er sogar vorübergehende Gebietsabtretungen der Ukraine an Russland für eine Option halte, um ein schnelles Ende des Krieges zu erreichen. Wörtliches Zitat: Wenn die Waffenstillstandslinie bedeutet, dass Russland weiterhin alle besetzten Gebiete kontrolliert, heißt das nicht, dass die Ukraine das Gebiet für immer aufgeben muss. Das hat Stoltenberg, der ja künftig der Vorsitzende ist der Münchner Sicherheitskonferenz, dem deutschen Portal Table Briefings gesagt. Wichtig sei, dass die Regierung in Kiew im Gegenzug für solche Gebietsabtretungen Sicherheitsgarantien erhalte. Das könnte laut Stoltenberg die NATO-Mitgliedschaft sein. Ich glaube, da zieht Washington aber nicht mit. Es gäbe aber auch andere Möglichkeiten, sagte er, die Ukraine zu bewaffnen und zu unterstützen. Und selbst der ukrainische Präsident fährt nach meiner Beobachtung nicht mehr ganz diesen Alles-oder-Nichts-Kurs der Vergangenheit. Zelensky hat nämlich nach einem Bericht der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo News erklärt, dass sein Land einen Teil der von Russland besetzten Gebiete wohl doch nur auf diplomatischem Wege zurückbekommen könne. Begründung, die Armee sei nicht stark genug überall und es sei für sein Land schwierig, alle besetzten Gebiete vollständig militärisch zurückzuerobern. Allerdings muss man auch sagen, es gibt Stimmen, die dämpfen Erwartungen. Zum Beispiel, ich habe eben schon mal kurz das ISW zitiert, die äußern sich im heutigen Pressebriefing auch kritisch, was Verhandlungen angeht, zitieren Stimmen aus dem russischen Informationsraum. Dort werde weiterhin gesagt, dass Putin überhaupt kein Interesse habe an einer Verhandlungslösung des Krieges in der Ukraine, an einer Lösung, die zu weniger als der von ihm geforderten vollständigen Kapitulation der Ukraine führe. Da wird denn der mit dem Kreml verbundene russische Oligarch und wie es heißt, orthodoxe Nationalist Malofjew zitiert. Der hat der Financial Times ein Interview gegeben. Er gilt als gut vernetzt im Kreml. Und er hat gesagt, dass Putin wahrscheinlich jeden Plan für Friedensverhandlungen ablehnen werde, den Trump, der demnächst Präsident der USA, vorlegen wäre, soweit dieser Plan nicht Russlands Sicherheitsbedenken berücksichtige. Da wird gesagt, dass der Kreml Friedensverhandlungen mit der Trump-Regierung auch nur dann in Betracht zieht, wenn Trump die amerikanische Politik, nämlich vor allem das Go für den Einsatz weitreichender Waffen tief im russischen Hinterland, wieder zurücknimmt, wenn er den ukrainischen Präsidenten Zelensky aus dem Amt entferne und sich mit Putin treffe, um unter anderem über die Lage in der Ukraine, über europäische Sicherheit und alles Mögliche zu sprechen.
Zum Thema Verhandlungen wird auch unser Experte Janis Kluge gleich noch ein paar Worte beisteuern. Allerdings, Carsten, man muss ja auch sagen, Russland hat auch seine eigenen Probleme, erstmal ja im Ausland, ne?
Genau, Kai, du hast es schon angesprochen. Syrien hast du ja kurz erwähnt. Die jüngsten Gewaltausbrüche, wie es heißt, der Vormarsch konkret syrischer Rebellen, unter anderem die Einnahme der Großstadt Aleppo. Das alles ist natürlich ein großes Problem für Präsident Assad, der wiederum mit Russland verbündet ist. Dadurch gerät eigentlich auch Russland in Bedrängnis, hat schon bekräftigt, man wolle Syrien weiter im Kampf gegen die Aufständischen unterstützen. Das heißt aber eben auch mit Einsatz von, ja was, Material, Menschen, das muss man abwarten, wie schnell das geht. Die Situation für Syrien ist wohl relativ ernst. Es gab ja diesen überraschend schnellen Vorstoß am Wochenende auf Aleppo. Die Rebellen sagen, wir hören erstmal nicht auf zu kämpfen. Und ich lese an diesem Dienstag im Netz jemand, der bei X was schreibt, unter Berufung auf den Verteidigungsgeheimdienst der Ukraine, die wiederum sagen, dass es schon Anzeichen dafür gibt, dass russische Militärs und Diplomaten bereits Damaskus verlassen, dass russische Streitkräfte sich zurückgezogen haben bzw. sich zurückziehen mussten. Da ist ein Militärstützpunkt in Syrien aufgegeben worden. Und was ich auch ganz interessant fand, ein Oberst soll angeblich nach Moskau beordert worden sein, der dort in Syrien eine Division russischer Spezialeinheiten befehligt. Und der soll nun erklären, warum auch er praktisch in Aleppo von diesen Aufständischen übertölpelt worden ist. Das Ganze sieht also so aus, als ob Russland da einiges zu tun bekommt, was wiederum möglicherweise zu einer Schwächung Russlands in der Ukraine führen würde. Dann gibt es ja auch noch das Pulverfass Georgien. Auch in der vergangenen Nacht hat es dort in Tiflis in der Hauptstadt wieder Proteste gegeben. Die Demonstranten lehnen ja die Haltung der neuen nationalkonservativen Regierung mit dem Namen Georgischer Traum ab, die sehr pro-russisch ist und gesagt hat, wir legen den EU-Kurs des Landes vorerst mal auf Eis. Das heißt, es läuft im Moment überhaupt nicht so, wie sich der Kreml das vorstellt, an diesen beiden Punkten nicht. Und dann gibt es, zum Schluss nochmal erwähnt, das ISW, das Institute for the Study of War, die sagen, es gibt auch makroökonomische Anzeichen dafür, dass die russische Wirtschaft mit der Last der Inflation, anhaltenden Sanktionen, Arbeitskräftemangel zu kämpfen hat und im kommenden Jahr vor erheblichen Herausforderungen stehen werde. Kai, und damit sind wir ganz genau bei dir und dem Schwerpunktthema.
Ja, ein extrem spannendes Thema, wie ich finde. Wobei wir uns vor der Erwartung so ein bisschen hüten sollten, dass in Russland alles zusammenbricht im kommenden oder auch im übernächsten Jahr. Aber all das wollen wir jetzt klären. Und wir wollen auch die Frage klären, welche Auswirkungen der trudelnde Rubel und die hohen Preise auf diesen Angriffskrieg haben könnten. Das tun wir mit dem Wirtschaftswissenschaftler, mit dem Osteuropa- und Russland-Experten Janis Kluge von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Da aber dessen Expertise weit über das Ökonomische hinausgeht und er diesen Krieg auch seit Beginn beobachtet, habe ich Janis Kluge zum Einstieg die Frage gestellt, wie bewerten Sie das, was sich da zumindest nach außen wirkt, ja so auf diplomatischem Parkett tut? Der ehemalige NATO-Generalsekretär und künftige Chef der Münchner Sicherheitskonferenz Jens Stoltenberg bringt vorübergehende Gebietsabtretung der Ukraine ins Spiel, wenn es dafür Sicherheitsgarantien, zum Beispiel die NATO-Mitgliedschaft, gibt. Der ukrainische Präsident Zelensky signalisiert parallel dazu tatsächlich Bereitschaft, die Rückerlangung russisch besetzter Gebiete zu verschieben, wenn es, genau wie bei Stoltenberg, dafür als Gegenleistung Sicherheitsgarantien gibt. Zeichnet sich da aus Ihrer Sicht eine diplomatische Lösung ab, Herr Kluge?
Ich glaube, dass wir davon sehr weit entfernt sind, denn es fehlt ja eine Seite bei diesen ganzen Gesprächen, und das ist die russische. Natürlich sieht auch Putin aktuell, dass die militärische Situation in der Ukraine für ihn gut läuft, also dass die russische Armee vorankommt, wenn auch mit hohen Verlusten, sie kommt voran. Und Russland ist in den letzten Jahren eigentlich an keiner Stelle von seinen Forderungen in Bezug auf die Ukraine abgerückt. Und es gibt aktuell überhaupt keine Anzeichen, dass Putin das jetzt tun sollte. Und deshalb rechne ich eigentlich damit, dass Russland aktuell nicht bereit ist, in substanzielle Verhandlungen einzutreten und mehr denn je eigentlich jetzt versuchen wird, auf militärischem Wege diesen Krieg zu entscheiden. Natürlich steht jetzt die Amtseinführung von Donald Trump an. Ich denke, viel von dem Hin und Her, was wir sehen, diplomatisch, hängt damit zusammen, dass die verschiedenen Akteure sich in Position bringen dafür. Es ist extrem unberechenbar, was da kommen wird, auch für Russland unberechenbar. Aber grundsätzlich bin ich sehr pessimistisch, was einen möglichen Deal oder eine mögliche Einigung mit Russland jetzt in den kommenden Monaten betrifft.
Und auch wenn Trump sein Amt antritt, der ja versprochen hat, eigentlich über Nacht, also innerhalb von 24 Stunden Frieden bringen zu können.
Ja, wir hatten ja schon viele Versprechungen von Trump und wir kennen aber die Realität aus der ersten Amtszeit. Wir kennen noch gescheiterte Vermittlungsversuche wie im Fall von Nord- und Südkorea. Ich befürchte, dass Trump zwar versuchen wird, etwas zu erreichen im Krieg in der Ukraine, aber dass er scheitern wird. Und dann ist eben die spannende Frage, was passiert als nächstes? Entweder er wendet sich dann den vielen weiteren Problemen zu, die er auch noch in seiner neuen Amtszeit sich vorgenommen hat. Stichwort Migration, Stichwort China und Zölle oder auch Iran. Und überlässt die Ukraine vielleicht ein Stück weit sich selbst und natürlich auch Europa ein Stück weit sich selbst. Das ist das Szenario, was ich am ehesten erwarte. Es kann natürlich auch sein, dass Trump sich in seiner Eitelkeit herausgefordert fühlt, wenn Putin nicht mitspielen möchte. Aber ich glaube, dass auch die Trump-Administration überrascht sein wird, wie sehr sie bei Putin auf Granit beißt und wie wenig Kompromissbereitschaft und Flexibilität auf der russischen Seite in Bezug auf die Ukraine eigentlich existiert.
Sie hatten angesprochen, Herr Kluge, wie sehr sich Russland im Moment militärisch auf dem Schlachtfeld in einer Position der Stärke befindet. Dagegen scheint es ja wirtschaftlich zumindest etwas zu schwächeln. Der Rubelkurs verfiel zuletzt in Russland, die Lebensmittelpreise, die Inflation erreichten Rekordhöhen in den vergangenen Tagen und Wochen. Die Zentralbank hat den Leitzins auf 21% angehoben. Können Sie uns erklären, was da genau los ist mit der russischen Wirtschaft?
Ja, also die Kurzfassung ist, dass der russische Staat eben für den Krieg direkt und indirekt insgesamt ungefähr 2 Millionen neue Jobs geschaffen hat. Das sind vor allen Dingen natürlich Jobs in der Armee, mit anderen Worten also Rekruten für die Front. Es sind aber auch Jobs in der Rüstungsindustrie und in angegliederten Industrien. Das hat natürlich für Wirtschaftswachstum gesorgt jetzt in den letzten 2 Jahren. Wir hatten ja relativ hohe Wachstumsraten. Und auch 2024 wird nochmal eine hohe Wachstumsrate kommen. Die hat weniger mit der aktuellen Dynamik zu tun, ist mehr so ein verspäteter Effekt eben des Wachstums der letzten 2 Jahre.
Das ist jetzt erstmal die positive Seite.
Das ist die positive Seite, genau. Die Grenzen sind jetzt, dass der Arbeitsmarkt eben mehr oder weniger leergefegt ist. Also wir hatten jetzt 2,3% Arbeitslosigkeit, also de facto eigentlich Vollbeschäftigung. Und das heißt, dass die Unternehmen aktuell nur noch sich gegenseitig Mitarbeiter abjagen können. Und das sorgt für steigende Löhne, aber die Produktion wächst nicht mehr. Und deshalb steigen aktuell die Preise sehr stark. Man nennt das auch eine Überhitzung der russischen Wirtschaft. Die Nachfrage steigt einfach viel schneller, als das Angebot steigen kann. Und das sorgt für Inflation. Das ist keine Rekordinflation, sollte ich vielleicht hinzufügen. Es gab immer wieder Phasen, in denen die Inflation höher war. Aber was neu ist, ist, dass es eben eine Überhitzung ist, die diese Inflation verursacht. Wir hatten beispielsweise auch am Anfang der Vollinvasion kurz sehr hohe Inflation, aber das war nur ein vorübergehender Schock. Und jetzt haben wir eine wirkliche Herausforderung für die Zentralbank, nämlich diese Wirtschaft abzukühlen. Und das gab es so in der postsowjetischen Geschichte Russlands eben noch nicht. Und jetzt haben wir schon seit einem Jahr extrem hohe Zinsen, aber die Inflation nimmt aktuell weiter zu. Das ist die Problemlage. Da funktioniert die Geldpolitik nicht so, wie die Zentralbank sich das wünschen würde. Und deshalb rechne ich auch damit, dass sie jetzt einfach versuchen, die Zinsen immer weiter zu erhöhen, bis es einen Effekt zeigt. Und vielleicht der letzte Satz, also der Effekt wäre dann, dass die Unternehmen weniger investieren, die Menschen weniger konsumieren und dadurch wieder die Nachfrage etwas abkühlt.
Wenn man das jetzt alles zusammenführt, also Sie hatten die positiven Effekte angesprochen der russischen Wirtschaft, also die rasant gestiegenen Löhne zum Beispiel. Wenn man das gegen das hält, was an negativen Sachen Sie eben aufgeführt haben, wie bedrohlich ist das alles für Russland aus Ihrer Sicht oder wie bedrohlich ist das auch für den russischen Machthaber Putin?
Ich glaube, dass es aktuell noch nicht bedrohlich ist, weil zum einen die Situation vor allem für die russischen Menschen aktuell noch nicht dramatisch ist. Die haben jetzt eigentlich eher einen Boom erlebt und fühlen sich ja in einer, vielleicht sogar in einer goldenen Ära teilweise wirtschaftlich gesehen, weil es einfach so viele Jobs gibt und weil die Einkommen so stark steigen. Aber selbst wenn wir in eine Situation kämen, in der beispielsweise hohe Inflation oder eine Wirtschaftskrise eben dafür sorgen, dass die Menschen unzufrieden sind, heißt das ja noch lange nicht, dass Putin davon bedroht ist. Es gibt ja auch noch einen Repressionsapparat, es gibt keine freien und fairen Wahlen. Also das wird jetzt nicht unmittelbar bedrohlich für Putin. Also ich denke, es gibt zwar nicht mehr die guten Nachrichten der letzten Jahre aus russischer Sicht, es gibt vielleicht auch weniger Optimismus. Aber ich sehe da jetzt keine sozioökonomische Krise in dem Sinne bevorstehen.
Spüren denn die Menschen das schon aktuell? Also es gibt ja immer noch die, ja, bei uns im Westen heimlich gehegte Hoffnung, dass sich die Russen irgendwann dann doch gegen diesen Krieg und gegen Putin wenden. Aber davon sind wir weit entfernt, wenn ich Sie richtig verstehe.
Genau, damit würde ich einfach überhaupt nicht rechnen. Die meisten Russen blenden den Krieg einfach aus. Natürlich sehen Sie, dass die Preise im Einzelfall aktuell sehr stark steigen, beispielsweise Butterpreise, die jetzt aktuell um 30% gestiegen sind. Butterpreise steigen natürlich auch bei uns, aber in Russland ist das wegen der hohen grundsätzlichen Inflation dann alles nochmal drastischer. Trotzdem ist insgesamt schon noch die Stimmung eher positiv. Also wenn man sich Befragungen anschaut, die beispielsweise die russische Zentralbank in der Bevölkerung durchführt oder auch andere, auch unabhängige Meinungsforschungsinstitute, soweit es das noch gibt in Russland, ist der Grundtenor doch immer noch ein optimistischer und man schaut immer noch in die Zukunft mit Zuversicht. Und da muss man einfach sagen, diese innere Ansicht in Russland, in der russischen Gesellschaft, unterscheidet sich fundamental von dem, was wir von außen sehen, von der Zerstörung, dem Schrecken in der Ukraine. Das ist praktisch wie so eine unsichtbare Wand zwischen der russischen Gesellschaft und dem, was außenpolitisch gerade passiert. Die Russinnen und Russen konzentrieren sich auf ihr Privatleben, auf ihren Konsum. Also größtenteils. Es gibt natürlich schon einzelne Gruppen, die betroffen sind, aber im größten Teil hat das aus meiner Sicht keinen sehr starken Einfluss.
Da stellt sich dann natürlich schon die Frage aller Fragen. Wir haben ja Sanktionen verhängt im bislang nicht gekannten Ausmaß von Seiten des Westens gegen Russland. Wirken die aus Ihrer Sicht überhaupt oder wirken sie eher nicht?
Die Sanktionen wirken auf jeden Fall. Also Russland würde es ohne die Sanktionen noch einmal deutlich besser gehen. Die Sanktionen sind praktisch ein ständiger Aderlass im russischen Außenhandel, sowohl bei den Exporten, wo Russland eben weniger Einnahmen erzielt, vor allen Dingen beim Öl, aber auch bei anderen Exportgütern, aber auch beim Import, wo eben einiges deutlich komplizierter und teurer geworden ist. Und das sorgt eben dafür, dass das Importieren teurer ist, der Rubel ist schwächer, dadurch wird es nochmal teurer. Und das treibt natürlich auch die Inflation mit an. Letztlich schaffen die Sanktionen damit Probleme, sagen wir mal, politische Zielkonflikte für die russische Führung. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass deshalb der Krieg nicht mehr bezahlt werden kann. Aber Russland oder die Führung muss sich eben häufiger überlegen, was sie stattdessen dann nicht bezahlen. Das ist vielleicht am ehesten, wie man es sehen kann. Und dadurch ist es schon eine Wirkung, aber keine, die jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren den Krieg auffällt.
Auch weil es noch zu viele Schlupflöcher gibt? Oder wo liegt das Problem? Oder müsste man sie noch verschärfen, womöglich?
Natürlich spielt die Sanktionsumgehung eine gigantische Rolle. Das ist das Hauptproblem. Es sind nicht nur einzelne Schlupflöcher, es ist praktisch die systematische Umlenkung von Güter- und Warenströmen in der Welt. Russland ist weiterhin sehr abhängig von westlichen Gütern, westlicher Technologie, bekommt die aber eben aus Drittstaaten. Da kann man aus meiner Sicht noch mehr machen. Die US-Amerikaner haben mehr Sanktionen eingeführt, auch gegen beispielsweise Banken, die in diesem Geschäft tätig sind, die praktisch diese Sanktionsumgehung mit betreiben oder befördern und mehr Sanktionen angedroht. Das hat schon eine Wirkung. Das macht alles nochmal schwieriger und teurer. Natürlich muss man auch sagen, dass es einfach sehr, sehr starke Marktkräfte gibt, die diese Umgehung befeuern. Und es lässt sich da unglaublich viel Geld verdienen. Und weil es so ein großes Geschäft ist, wird sich das nicht ganz abwürgen lassen. Es gibt auch noch Optionen für weitere Verschärfungen. Aber da hängt eben sehr viel davon ab, was die US-Regierung in den nächsten Monaten tun wird. Wenn Trump die Sanktionen verschärfen will, hat er einige Optionen, vielleicht sogar einige, die Biden nicht gewählt hätte. Vielleicht auch einige Optionen, die uns mehr wehtun als in den USA. Da muss man schauen, ob und wie Trump dann darauf reagiert, sollte Putin sich eben nicht bereit erklären zu verhandeln.
Haben Sie da ein Beispiel für diese Umgehung der Sanktionen, also die Lieferung auch westlicher Güter über Drittstaaten, wie das funktioniert?
Ja, also viele westliche Unternehmen lassen ja in China oder in Südostasien fertigen und das sind dann einfach Güter, die praktisch in China verfügbar sind und die dann von China aus nach Russland verkauft werden. Gerade wenn wir über Halbleiter reden beispielsweise, dann wird das ja nicht im Einzelnen jeder Halbleiter verfolgt, ist praktisch nicht klar, ja, wo das letztlich verwendet wird. Und es ist auch nicht alles verboten. Wir haben ja zum Beispiel auch den Import von Konsumentenelektronik in bestimmten Maßen nach Russland nicht sanktioniert. Der Gedanke war eben, dass die russische Bevölkerung sich unabhängig informieren können soll. Also es gibt praktisch da noch sehr, sehr viele Möglichkeiten, beispielsweise bei Halbleiter, die weiter nach Russland zu bekommen. Es gibt einige Bereiche, wo es besser funktioniert, wenn es wirklich sehr spezialisierte Güter sind, also Flugzeugteile beispielsweise. Da gibt es dann eben sehr wenig Anbieter, also im Großen und Ganzen ja zwei mit Boeing und Airbus. Da lässt sich leichter nachverfolgen, welches Teil wohin gelangt. Und das bereitet Russland große Probleme. Es gibt auch sehr tiefe Einblicke in den russischen Außenhandel, dadurch, dass immer wieder mal Zolldaten geleakt werden, da kann man dann sehr schön sehen, welche Unternehmen auf welchen Wegen Dinge nach Russland liefern und wer ursprünglich die Hersteller sind. Und das sind eben oft dann auch westliche Hersteller, auch wenn sie dann direkt vielleicht die Dinge nicht nach Russland verkaufen.
Um nochmal die Auswirkungen unmittelbar auf das Kriegsgeschehen in der Ukraine zu beleuchten, da lautet ja am Ende, wir reden ja immer wieder von einem Abnutzungskrieg, die alles entscheidende Frage, wie widerstandsfähig, wie durchhaltefähig sind eigentlich die Ukraine oder wie widerstandsdurchhaltefähig ist auch Russland beziehungsweise die russische Wirtschaft oder Rüstungsindustrie. Wie sehen Sie die? Wie sehen Sie da die russische Seite vor allen Dingen?
Also in Russland sehe ich eigentlich nur zwei wesentliche Probleme. Das erste Problem ist natürlich die Frage der Rekrutierung. Das ist natürlich auch eine wirtschaftliche Frage, weil ein leergefegter Arbeitsmarkt auch das freiwillige Rekrutieren schwieriger macht. Russland versucht ja größtenteils freiwillig zu rekrutieren. Und es ist da die Frage, wie lange kann Russland noch mit diesem freiwilligen Modell, das auf sehr hohen Bonuszahlungen beruht, genug Menschen für die Front mobilisieren? Das ist erstmal eine Frage. Da könnte es sein, dass Russland irgendwann doch nochmal wechseln muss zu einer Mobilmachung, also einer Zwangsmobilisierung.
Was ja die Menschen eigentlich nicht wollen, ne? Oder da würde er wahrscheinlich auf Widerstand stoßen, der Präsident.
Genau, das war zumindest beim ersten Mal, dass es passiert ist, im Herbst 2022, hat das die Bevölkerung ziemlich in Aufruhr versetzt. Das ist hinterher auch wieder abgeklungen, aber es ist theoretisch natürlich ein großer Stressfaktor für die Bevölkerung, gerade weil sie den Krieg ausblendet, wenn jetzt plötzlich dann der Krieg in Form ja eben so eines Bescheids im Briefkasten liegt, dann sorgt das für sehr viel Stress und natürlich gibt es dann sehr viele Betroffene, die auch miteinander sprechen können und vielleicht gibt es dann irgendwann doch einen Widerstand dagegen. Das ist auf jeden Fall ein bisschen heikler politisch, auch wenn es auch nicht bedrohlich wäre. Also Putin würde diesen Schritt auch gehen, aber es wäre eben schon etwas, was er nicht gerne tut.
Jetzt wollten Sie noch einen zweiten Grund nennen, jetzt hatte ich Sie unterbrochen.
Genau, der zweite Punkt, der betrifft die russische Rüstungsindustrie, die ein Stück weit eben noch von der Substanz lebt. Russland hat ja diese sehr umfangreichen Bestände an alten Kampffahrzeugen, die größtenteils eben aus der Sowjetzeit noch kommen, und hat die eben in den letzten 2-3 Jahren eben herangezogen für die Produktion neuer Fahrzeuge, indem sie teilweise einfach überholt wurden oder teilweise wurden eben sie ausgeschlachtet für Teile. Und das ist natürlich viel weniger aufwendig, als ein Fahrzeug komplett neu herzustellen. Da gibt es teilweise dann ja schon in den nächsten 1-2 Jahren Fahrzeuge, wo diese Lager erschöpft sein werden. Und natürlich ist eine Frage, wie es jetzt auswirken wird, erstens auf die Produktion. Aber selbst wenn die Produktion zurückgeht, muss man natürlich sagen, dass Russland auch seine Kriegstaktik anpassen kann, sodass es bestimmte Fahrzeuge weniger zum Einsatz bringt. Also das heißt nicht, dass jetzt Russland den Krieg dadurch verliert, aber es würde zumindest den Vorteil, den Russland aktuell bei der Rüstung hat, ein bisschen schwächen. Und das ist ein Effekt, also eine weitere Grenze. Aber Sie sehen, das sind physische Grenzen. Das ist, geht nicht darum, dass Russland das Geld ausgeht. Es geht eben um die Frage, wie schnell kann Russland auch neue Fabriken aufbauen, neue Fertigungslinien? Wie viele Reserven aus Stahl hat Russland noch auf diesen Parkplätzen stehen? Sind dann weniger eben finanzielle Fragen, die Russland da im Weg stehen bei diesem Krieg?
Nochmal genau an diesem Punkt nachgefragt. Wir bekommen auch immer wieder Hörermails zu genau diesem Thema. Nach unserer Sendung vom 15. November zum Beispiel bekamen wir gleich mehrere, meistens sehr wohlwollende, aber trotzdem eben Hörermails mit Fragen, die alle auf einen vermeintlichen Widerspruch hingewiesen haben. So haben uns unter anderem Herbert Windhager, Christian Lossmann und Marc Buchholz eigentlich fast übereinstimmend geschrieben. Da hat er nämlich Carsten Schmiester, mein Kollege hier im Podcast, unter Berufung auf das Magazin Foreign Policy berichtet, dass Russland pro Monat über 300 Panzer- und Artilleriesysteme verschleiße, also verliere, aber nur etwa 20 nachproduzieren könne und dass vor allem Probleme bei den Rohren für Panzer bekommen wird. Und dann hinten drauf kam dann das Interview mit dem Chef des Ukraine-Krisenstabs im Bundesverteidigungsministerium, Christian Freuding. Und der General hat uns gesagt, trotz der hohen russischen Verluste wächst die russische Armee auf. Es würden bald 1,5 Millionen Menschen unter Waffen sein. Und die Industrie betreffend, hat er gesagt,
wir sehen, wie der Bestand an Gefechtsfahrzeugen anwächst. Russland stockt seine Munitionsvorräte auf. Es gibt Meldungen darüber, dass Russland mehr in 3 Monaten an militärischem Material produzieren kann als alle europäischen Staaten in einem Jahr.
Das heißt, zusammengefasst, wir sollten eher nicht darauf setzen, dass Russland diesen Krieg nicht durchhalten kann. Ist das aus Ihrer Sicht ein Widerspruch, den wir da produziert haben in dieser Sendung? Widerspricht sich das? Und wenn ja, welcher Seite neigen Sie da eher zu?
Man kann ja mal darauf schauen, welche Informationen wir eigentlich haben darüber, wie die russische Rüstungsindustrie, wie es der gerade geht. Also wir haben auf der einen Seite natürlich Äußerungen von Offiziellen aus Russland. Da muss man immer vorsichtig sein. Das kann natürlich auch politisch oder propagandistisch sein. Wir haben Wirtschaftsstatistiken für bestimmte Sektoren, die mit der Rüstungsindustrie zu tun haben, die ich aktuell noch für aussagekräftig halte. Und wir haben Satellitenaufnahmen von eben diesen großen Parkplätzen, wo diese Fahrzeuge standen, muss man jetzt eben aktuell im größten Teil sagen. Wir haben außerdem natürlich Beobachtungen von Verlusten auf dem Schlachtfeld in der Ukraine. Und daraus, wenn man jetzt rein auf offene Quellen zurückgreift, daraus muss man sich irgendwie ein Bild machen. Wir haben natürlich auch Erfahrungswerte. Wir wissen ein bisschen, was Russland in der Lage war, vor der Vollinvasion zu produzieren und dass es eben nicht so schnell geht, die Produktion zu vervielfachen. Wenn man mal erstmal 3 Schichten eingeführt hat und 24 Stunden produziert, dann geht das nicht mehr so einfach, die Kapazität zu erhöhen. Es gibt darüber hinaus natürlich Geheimniserkenntnisse, über die verfüge ich nicht, über die verfügt vielleicht Herr Freuding. Aber insgesamt würde ich schon so sehen, dass es diese zunehmenden Knappheiten gibt bei speziellen Waffensystemen. Einfach eben aus der Beobachtung der Kapazitäten, die Russland vorher hatte, die Kapazität, wirklich neue Fahrzeuge zu bauen, die aktuell nicht ausreichen würde, um den beobachteten Verschleiß an der Front zu ersetzen, die eben nur deshalb ausreicht, weil Russland eben zurückgreifen kann auf diese Lager. Ich glaube, es ist trotzdem richtig, die Hoffnung nicht zu groß werden zu lassen, dass das uns irgendwie aus der Patsche hilft oder Ukraine aus der Patsche hilft. Also dafür ist es zu langsam und zu indirekt und dafür gibt es einfach zu viele Wege, auch damit umzugehen für Russland. Es ist ein Faktor, Aber ich glaube, dass er eher dazu führt, dass Russland noch mehr für die Produktion von Rüstungen wird ausgeben müssen, als dass es dazu führt, dass Russland seine Kriegsziele verändert oder dass es Russland jetzt verhandlungsbereiter wird dadurch.
Jetzt ist ja Russland weiter sehr stark militärisch auch an anderen Brennpunkten dieser Erde involviert, mit Söldnern in Mali, in Afrika. Vor allem aber hat es auch lange dafür gesorgt, das Regime von Syriens Machthaber Assad zum Beispiel zu stützen, dass er jetzt wieder stark unter Druck gerät aktuell in Syrien. Droht sich da Russland also aus Ihrer Sicht auch irgendwie zu überfordern oder ist davon nichts zu spüren?
Man muss, glaube ich, ein bisschen darauf schauen, welche Arten von Kapazitäten und Waffen Russland eigentlich für die verschiedenen Kriege, in die es involviert ist, braucht. Und das ist nicht immer deckungsgleich. Also in der Ukraine geht es natürlich vor allen Dingen um einen Landkrieg. Das heißt, es ist ein sehr hoher Verschleiß eben an Kampffahrzeugen und Artilleriemunition und so weiter. Wenn es dann in Syrien ein Luftkrieg ist, den Russland führt, ist das nicht unmittelbar, möglicherweise nicht unmittelbar in Konkurrenz miteinander stehend. Russland hat meines Wissens keinen Mangel an Flugzeugen aktuell, vielleicht an Piloten, aber das aus meiner Sicht entsteht daraus aktuell noch keine Überforderung. Wenn die Krise in Syrien größer wird, wenn der Krieg größer wird und da praktisch dann ein Eingreifen mit Truppen auf dem Boden eben notwendig werden wird, dann wäre es tatsächlich ein Problem aus meiner Sicht. Ich denke, dass dann Russland eher vielleicht auch bereit wäre, da einen Kompromiss mit der Türkei zu machen, um diese Situation eben zu vermeiden, vielleicht sich darauf zu konzentrieren, eben den eigenen Zugang zu den Häfen in Syrien aufrechtzuerhalten, aber vielleicht darauf verzichtet, Assad das Überleben zu sichern. Also das heißt, es gibt dann auch die Möglichkeit zu reagieren, aber die verschiedenen Kriege konkurrieren nicht unbedingt um die gleichen russischen Kapazitäten.
Das heißt insgesamt, um das nochmal zusammenzufassen, die russische Kriegswirtschaft ist aus Ihrer Sicht eher robust und durchhaltefähig oder gibt es doch Anzeichen jetzt mit den schwächelnden Signalen in den letzten Wochen, dass sie auch scheitern oder an ihre Grenzen kommen könnte?
Ich glaube, Russlands Wirtschaft allgemein ist etwas angeschlagen und je nachdem, wie sich die äußeren Bedingungen jetzt im nächsten Jahr entwickeln, Stichwort Sanktionen, Stichwort Ölpreis, gibt es da schon Risiken für die russische Wirtschaft, die sich dann äußern können, beispielsweise in der Rezession. Es gibt auch die Frage, ob die Zentralbank vielleicht übers Ziel hinausschießt mit diesen sehr hohen Zinsen und dann selbst eine Rezession in Russland hervorruft. Das heißt, eine Wirtschaftskrise ist nicht ausgeschlossen. Aber ich würde dann immer unterscheiden zwischen diesen makroökonomischen Entwicklungen und der Situation in der Ukraine und der russischen Produktion für den Krieg. Ich denke, dass dieser Krieg für Russland so eine hohe Priorität hat, dass der Staat auch bereit ist, natürlich in einer Wirtschaftskrise dafür weiter auch zur Not mehr auszugeben als vorher. Es gibt auch gewisse Elemente, in denen die Wirtschaftskrise beispielsweise die Rekrutierung für das Militär vielleicht ein Stück leichter machen könnte. Also das heißt, das Abkühlen der Wirtschaft, was die Zentralbank aktuell herbeiführt, spielt den Rekrutierern ein Stück weit in die Hände. Ich würde diesen Aspekt nicht überbetonen. Wir wissen nicht genau, wie gut das funktioniert und was die Bereitschaft, in die Armee einzutreten, letztendlich bestimmt auf russischer Seite bei den Menschen. Aber deshalb meine ich, dass diese wirtschaftliche Krise für den Krieg erstmal aus meiner Sicht relativ geringe Auswirkungen haben wird und Russland da nicht kompromissbereiter machen wird.
Was müsste aus Ihrer Sicht dann der Westen eigentlich tun? Sie hatten angedeutet, es gäbe noch Möglichkeiten, die Sanktionen auch zu verschärfen. Müsste nicht Europa auch seine Industrie nochmal umstellen, wenn eben der Westen mit der Kriegswirtschaft in Russland überhaupt mithalten will? Also wenn es sich auch militärisch so aufstellen möchte, um gegen diese Bedrohung dann gewappnet zu sein in ein paar Jahren?
Aus meiner Sicht ist das auf jeden Fall nötig. Also diese Umstellung in Europa ist braucht natürlich nicht diese extrem hohen Rüstungsausgaben in Russland, die ja bei 7-8% des Bruttoinlandsprodukts oder auch darüber liegen. Das lässt sich immer so genau bestimmen, aber in dem Bereich. Aber wenn wir von 2% auf 3% kämen, dann wäre das ja schon ein riesiger Unterschied. Das heißt nicht, dass wir in Europa eine Kriegswirtschaft brauchen. Das ist letztlich aufgrund der wirtschaftlichen Größe Europas, ist das möglich, praktisch Russland Paroli zu bieten, ohne dass wir unsere Wirtschaft komplett darauf einstellen und umbauen. Das braucht jetzt auch nicht eine riesige, massive Belastung für den Steuerzahler beispielsweise dabei herauskommt, sondern es sind letztlich eigentlich relativ geringe Beträge, aber es braucht eben die Bereitschaft dafür. Ja, deshalb ist das nötig und ich glaube, wenn wir jetzt über die nächsten Schritte nachdenken, ist vor allen Dingen wichtig aktuell die Waffenlieferungen zu steigern in die Ukraine und die Unterstützung. Wir werden das Problem ohnehin bekommen, weil ich nicht damit rechne, dass die Amerikaner da bereit sind, im nächsten Jahr viel weiter zu tun. Deshalb darf da eben keine Zeit verloren werden. Und das ist aus meiner Sicht aktuell das Drängendste. Natürlich spielen auch weitere Sanktionen dann eine Rolle, aber da ist eben die Kooperation mit den Amerikanern wirklich essentiell. Bei Waffenlieferungen gibt es natürlich auch Punkte, wo wir die Amerikaner brauchen oder vielleicht zumindest etwas von den Amerikanern kaufen müssten, in einem Szenario, wo Trump das nicht mehr gibt. Aber bei den Sanktionen bräuchte man halt wirklich Kooperationen. Und deshalb würde ich mich erstmal auf die Waffenlieferungen konzentrieren und die fit machen für ein Szenario, in dem die Amerikaner eben ihren Beitrag zusammenschrumpfen oder komplett streichen.
Waffenlieferungen auch deshalb, weil es, Sie sind Wirtschaftswissenschaftler, auch aus ökonomischer Sicht wahrscheinlich billiger ist, jetzt die Ukraine zu unterstützen, als dann in ein paar Jahren selber umso mehr aufrüsten zu müssen, um sich gegen eine mögliche russische Bedrohung zu schützen.
Natürlich lassen sich diese Sicherheitsrisiken nicht gut wirtschaftlich ausdrücken. Letztlich sind das Risiken, die, ja, also Existenzrisiken, die kann man nicht in Zahlen fassen. Aber ich würde die Bedrohung eben nicht geringschätzen, die von Russland ausgehen kann in einigen Jahren. Wir müssen uns ja gar nicht Szenarien ausdenken, wo Russland jetzt beispielsweise die NATO angreift, wie sie heute ist. Alleine, wenn wir selber uns sicher sind, dass unsere Armee in der Lage wäre, eine Zeit lang Widerstand zu leisten, das könnte schon unsere Haltung gegenüber Russland verändern und unsere Reaktion auf russische Forderungen beispielsweise verändern, ob wir uns schwach oder ob wir uns stark fühlen gegenüber Russland. Und wenn wir über mehrere Jahre in die Zukunft sprechen, dann kann sich die Welt bis dahin eben auch nochmal deutlich verändern. Wir wissen nicht, wie stabil die transatlantische Kooperation sein wird, wie stabil die NATO sein wird an der Stelle. Das heißt, wir müssen uns auf einige Eventualitäten einstellen. Und auch wenn Russland aktuell vielleicht in der Ukraine teilweise schwach aussieht, wird es wahrscheinlich der stärkste militärische Player auf dem europäischen Kontinent bleiben. Und da müssen wir eben in der Lage sein, etwas entgegenzusetzen.
So sieht es Janis Kluge, Wirtschaftswissenschaftler und Russland-Experte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik.
Und das war's für diese Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste gibt's am kommenden Freitag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, über Lob und natürlich auch Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Es verabschieden sich Kai Küstner und Carsten Schmiester. Und an dieser Stelle gratulieren wir mal einem Team, und zwar einem NDR-Team, dem Team der NDR-Investigation, und zwar für den Podcast des Jahres. Beim Deutschen Reporterpreis ist Rammstein Row Zero ausgezeichnet worden. Die Jury unterstrich den Mut, sich gegen einen mächtigen Mann wie Till Lindemann zu stellen und dafür auch einen Rechtsstreit in Kauf zu nehmen. Also Glückwunsch an Elena Koch, Nadja Mitzkat, Sebastian Pittelko und Daniel Drepper. Wer den Podcast noch nicht gehört hat, der findet die 4 Folgen in der ARD Audiothek.
Hallo, ich bin Elena Kuch. Ich arbeite als Investigativreporterin beim NDR. Seit einem Jahr recherchieren wir zusammen mit der Süddeutschen Zeitung zu Till Lindemann.
Ich bin aufgewacht und Till war auf mir. Und er hat mich dann gefragt, ob er aufhören soll. Und ich habe nicht gewusst, womit, aber ich war eben nicht ganz da.
In unserem Podcast erzählen wir, was Fans vor, während und nach Rammstein-Konzerten erlebt haben. Mit neuen Details.
Dann hat er halt sofort angefangen, eigentlich schon mich zu küssen und mit mir Sex zu haben.
Es geht um Macht und Missbrauch. Und um die Frage, ob Till Lindemann seinen Status als Superstar ausgenutzt hat. Er bestreitet das. Rammstein, Row Zero, ein vierteiliger Podcast von NDR und Süddeutscher Zeitung. In der ARD-Audiothek und überall da, wo ihr gerne Podcasts hört.